Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, hier in der Gemeinde in Refrath, aber auch ihr, die zu Hause zugeschaltet seid über Zoom. Ich freue mich ganz besonders, dass das heute auch in dieser Form noch stattfinden kann, dass wir uns versammeln dürfen. Am Mittwoch, als die Pressekonferenz war, wo Frau Merkel Rede und Antwort stand über das, was entschieden wurde, wie es weitergehen soll, da war ich gerade, teilweise habe ich das nur mitverfolgt, aber gerade dabei, als aus dem Plenum die Frage aus der Presse kam, was ist denn mit Gottesdiensten? Haben Sie das extra ausgelassen oder gibt es da irgendwie eine Regelung? Dann guckte sie erst einmal ein bisschen irritiert. Dann hat der Herr Söder sich zu Wort gemeldet und sagte dann, ja, wir haben ganz bewusst diese Dinge, Gottesdienste, Religionsausübung und auch Demonstrationsrecht herausgenommen aus den Beschränkungen, weil das grundgesetzlich gewährleistete Rechte sind. Und deswegen haben wir Gottesdienste nicht beschnitten. Dass also nach den Schutzkonzepten, die in den Kirchen gelten, dann weiter sich versammelt werden darf. Fand ich eine tolle Sache und ist heute schon mehrfach angeklungen. Wir dürfen wirklich dankbar sein, dass wir diese, ich sag mal, Sonderregelung noch haben dürfen, dass wir als Geschwister uns hier noch versammeln dürfen. Die Geschwister in Monheim-Baumberg tun das auch, von wo ich komme. Ich habe Grüße mitgebracht von den Geschwistern von dort. Wir sind auch dankbar, dass wir weiterhin Gottesdienste feiern dürfen und dann zur Ehre des Herrn zusammen sein dürfen, genauso wie ihr hier. Ja, und mein heutiges Thema lautet Mut in schwierigen Zeiten. Und das ist natürlich eine Sache, die wir ganz bewusst auch in diesen Tagen brauchen, Mut in schwierigen Zeiten. Die Verunsicherung ist sehr groß in der Gesellschaft, in der Bevölkerung. Und es ist euch allen bewusst, es ist ein globales Problem. Es ist nicht nur eine Sache, die uns in kleinen Bereichen betrifft, sondern wir sind global als Menschheit von diesem Virus betroffen. Und es gibt viele Einschränkungen, wir müssen viele Dinge, die uns in der Vergangenheit lieb waren, lassen. Wir können nicht mehr uns so frei bewegen, wie es üblich ist. Und dass man jetzt im November auch noch mal ganz besonders eingeschränkt ist, das tut einigen weh. Vielleicht sind auch einige hier, die existenzielle Nöte haben in dieser schwierigen Phase, die in einem Beruf arbeiten, die ganz besonders gebeutelt sind in den letzten Monaten und die persönlich angegriffen sind, auch weil sie einfach im Gastgewerbe oder in der Gastronomie oder irgendwie Reisebranche tätig sind und dann Probleme haben, weil es Kurzarbeit gab oder vielleicht Firmen pleite gehen. Das ist natürlich etwas, was dann auch Menschen ganz bewusst direkt betrifft. Da ist das mal nicht reisen dürfen vielleicht noch für uns das kleinere Übel. Ist auch nicht schön, aber das hält man mal ein paar Wochen oder auch mal Monate aus. Aber wenn es an die Existenz geht, da fragt man sich natürlich dann schon, wie soll es weitergehen in meinem Leben? Und ich möchte mit euch zusammen hineinschauen in das Wort Gottes und den Psalm 16 aufschlagen und mit euch zusammen einige Gedanken dazu bewegen. Dieser Psalm, der von David geschrieben wurde vor rund 3000 Jahren. Und David ist ja einer, der die größte Anzahl der Psalmen geschrieben hat. Hier steht auch drüber, dass er es war. Wir wissen an diesem Punkt nicht, in welcher Situation er diesen Psalm verfasst hat. Bei manchen Psalmen steht es dabei, dass er das extra noch aufführt, in welcher Lebenssituation er diesen Psalm verfasst hat. Aber hier wissen wir es nicht. Er ist überschrieben ein Miktam. Auch da wissen wir nicht ganz genau, was Miktam bedeutet. Luther hat darüber geschrieben, dass es ein güldenes Kleinod wäre, dieser Psalm. Ein goldenes Kleinod, etwas ganz Besonderes. Und in diesen 11 Versen sehen wir wieder, wie David persönliches Erleben mit Gott hier niederschreibt, was auch für uns heute noch große Bedeutung hat und eine Anwendung findet, auch 3000 Jahre nachdem es verfasst wurde. Und David schreibt einfach hier das nieder, was er mit Gott erlebt hat, was ihm im Herzen bewegt hat. Und es ist für uns auch eine große Hilfe, und ein Trost auch in schwierigen Zeiten, denn David hat erlebt, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat und er ihm geholfen hat, auch in schwieriger Situation. Und auch diesen Mut, diese Zuversicht, da wollen wir uns heute Morgen mit beschäftigen. Man kann diesen Psalm in drei Abschnitte einteilen, Vers 1, dann Verse 2 bis 8 und dann nochmal die letzten drei Verse. Und der erste Vers ist halt schon mal wie eine Überschrift zu werten, wie vielleicht eine Inhaltsangabe. Und David beginnt hier mit einer Bitte als Überschrift. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Da ist schon mal die Grundausrichtung von David offensichtlich. Er wendet sich mit all seinem Sein, mit all seinen Dingen, wendet er sich an Gott und bittet ihn um Bewahrung. Er macht sich ganz bewusst abhängig von Gott. Wenn wir bedenken, dass David ein König war, ein Herrscher über Israel, der Macht hatte, Reichtum, Ehre, der ein Heer befehligte, ein solcher Mann, der könnte ja auch überheblich werden und sagen, wer will mir denn was? Ich bin der erste Mann hier im Staat und ich kann regieren, wie ich das für richtig halte. Und ich habe alles, was ich will. Wenn ich schnippe, kommt ein Diener und bringt mir, was ich will. Aber auch dieser Mann ist sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Auch in seiner Stellung, dass er nicht alleine das alles bewältigen kann, sondern er braucht Gott und er braucht die Abhängigkeit von Gott. Und deswegen hier ganz am Anfang auch diese Bitte nochmal, bewahre mich Gott, denn bei dir berge ich mich. Ich kann gar nicht anders, als mich immer wieder an dich zu wenden und meine Hilfe bei dir zu suchen. Denn ich bin ein fehlbarer Mensch und ich kann gar nichts von mir heraus. Ich brauche deine Hilfe und Unterstützung. Und das ist ein ganz bewusstes sich an Gott wenden und an Gott halten. Und er war sich dessen ganz bewusst. Und dann sehen wir in den Versen 2 bis 8, wie er einen Rückblick gibt auf die Hilfe, die Gott in seinem Leben geschenkt hat. Und dann lesen wir mal den Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Diese Aussage müssen wir uns mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ein Mann wie David sagt, es gibt für mich kein Glück außer dir, Gott. Und da müssen wir mal ehrlich zu uns selber sein und mal fragen, was ist denn für mich mein größtes Glück? Was bereitet mir im Inneren wirklich Freude und schenkt mir Dankbarkeit? Und wo kann ich sagen, das ist wirklich mein Glück. Es gibt so viele Ablenkungen in unserem Leben, so viele Möglichkeiten, Glück zu generieren. Und der eine macht es vielleicht über seine Hobbys oder über schöne Dinge, die man sich gönnt oder über Essen oder über Reisen. Und das ist ein Glück für uns. Und wir müssen uns wirklich fragen, ist denn Gott wirklich unser tiefstes Glück? Womit beschäftige ich mich den Tag über? Was ist eigentlich das, was meine Gedanken bewegt? Was ist das, wo ich mich dran hochziehe oder sage, das ist was, womit ich mich motiviere? Ist es wirklich der Punkt, dass ich sage, Gott ist mein wahres Glück und mein einziges Glück und es gibt nichts anderes für mich als Gott? Und ich muss das ja von mir selber auch sagen, das ist nicht immer so. Und wir müssen uns das auch bewusst machen, die Dinge, die uns hier auf der Erde begegnen, das ist alles vergänglich. Es hat alles keinen Ewigkeitsbestand. Aber wenn wir uns auf Gott werfen und mit Gott beschäftigen, und wir haben es heute Morgen auch wieder getan, in der ersten Stunde, die wir ja auch Anbetungsstunde nennen, und wir haben es uns auch nochmal ganz bewusst vor Augen gestellt, warum tun wir das so? Warum beten wir eigentlich hier Gott an? Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, um uns zu erkaufen, damit wir wieder zurückkehren können in die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ein Grund der Dankbarkeit und der Anbetung, weil wir erkennen, wir wären sonst für ewig verloren. Und Gott selber hat diesen Weg der Errettung geschaffen und wir wollen ihm dafür dankbar sein und ihn ehren und ihn anbeten. Und das Beschäftigen mit dem Herrn Jesus ist doch eigentlich, wenn wir es ernst nehmen, das größte Glück, was wir haben können. Der Sohn Gottes, wenn wir uns mit seiner Person, seiner wunderbaren Person beschäftigen, das schenkt uns wahre Freude, wahres Glück auch im Leben und Dankbarkeit. Und dann kommen wir vielleicht auch zu einer solchen Aussage, wie der David das hier tut, ist für mich das größte Glück, du Herr bist mein Herr und ich darf dir nachfolgen. Das wäre schön, wenn wir das alle so sagen könnten, wie der David es auch tut. Im Vers 3 schreibt er dann von denen, mit denen er gerne zu tun hat, mit denen er sich gerne umgibt. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Wen meint er mit den Heiligen oder den Herrlichen? Es sind die Menschen, die mit ihm zusammen unterwegs sind mit Gott, die es ernst meinen mit Gott. Man könnte auch sagen, in Israel der gläubige Überrest, der es wirklich ernst meint mit Gott und seine Gebote beachtet hier im Alten Testament und die Gott nachfolgen. Also die sich nicht verunreinigen mit den Dingen der Welt, die abgesondert leben, die sich nicht den Göttern der Nationen hinwenden, sondern die einen geradlinigen Weg mit Gott gehen und mit ihm leben. Und mit diesen Menschen hat er gerne Umgang und das ist für ihn sein Wohlgefallen. Da freut er sich dran, wenn er andere, ich sage mal, Glaubensgeschwister findet, die genauso unterwegs sind wie er mit Gott. Und können wir das heute nicht genauso feststellen, wenn wir mit anderen Christen zu tun haben, dass das für uns eine besondere Situation ist oder etwas ganz Besonderes, auch von der Beziehung her? Wir sind alle errettet durch Jesus Christus. Wir sind alle hineingetan in die Familie Gottes. Und wir gehören zu diesem Leib Christi dazu. Und ich erlebe es halt, egal wo ich hinfahre, ob es in Kiel ist, in Karlsruhe oder in Zwickau, egal wo man hinfährt, man hat direkt so eine Basis, ein Grundvertrauen zueinander, obwohl man sich vielleicht gerade erst kennengelernt hat, aber man weiß, wir haben den Herrn Jesus lieb und wir haben direkt eine Verbindung. Das ist etwas Besonderes, etwas anderes, als wenn ich im Karnickelzüchterverein oder in der Freiwilligen Feuerwehr bin. Da sind andere Dinge, die vielleicht das Leben bestimmen. Aber als Christen, als Gläubige, freuen wir uns, wenn wir andere Heilige treffen. Andere, die auch geheiligt wurden durch Jesus Christus. Und das ist uns auch eine Freude oder ein Wohlgefallen, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen erleben. Vielleicht seht ihr irgendwo, wo ihr im Hotel seid oder in Urlaub, ihr seht jemanden und dann neigt einer sein Haupt und betet. Es ist mir zum Beispiel bei einer dienstlichen Fortbildung geschehen. Und dann habe ich den Menschen angesprochen, haben Sie da gerade gebetet? Und zu wem haben Sie gebetet? Ja, ich bin gläubiger Christ, wiedergeborener Christ. Und dann erwartet man ja in einem solchen Setting, wo man in einer dienstlichen Fortbildung ist, nicht unbedingt, dass ein anderer Christ ist. Aber das ist dann direkt eine herzliche Verbindung da. Man freut sich und man tauscht sich aus. Und es ist einfach schön. Und David ging es ganz genauso, er freute sich an denen, die genauso unterwegs waren wie er mit Gott. Und im Vers 4 sehen wir dann das Gegenteil, das Gegenstück dazu. Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Hier sehen wir die andere Seite. Wir sehen ja auch in den Psalmen immer wieder diese Gegenüberstellung derjenigen, die Gott nachfolgen und die, die den Götzen nacheifern oder die sagen, Gott ist tot, es gibt überhaupt keinen Gott. Also die, die ohne Gott unterwegs sind und böse Dinge tun. Und auch hier sagt er, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Die unterscheiden sich von denen, die den wahren Gott kennen. Sie versuchen zwar, das Vakuum in ihrem Herzen durch äußere Dinge, durch Dinge, die sie in der Welt sehen, zu füllen, aber zahlreich sind ihre Schmerzen. Und ist das nicht so, dass wenn wir mit Weltmenschen reden, die ohne Gott unterwegs sind, gerade auch in einer solchen Situation der Verunsicherung mit Corona, dass Menschen fragend sind nach der Zukunft. Wie wird es weitergehen? Werde ich das Ganze hier gut überstehen? Komme ich hier noch heil raus? Und die Verunsicherung ist groß und ich möchte gar nicht in der Haut der Menschen stecken, die ohne Gott unterwegs sind, die den Herrn Jesus nicht haben. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn ich ohne Gott leben müsste und das alles alleine irgendwie regeln sollte. Wenn ich nicht einen Zufluchtsort und einen Ruhepol hätte in meinem Leben, so wie wir das haben in Christus, wenn ich ohne Gott leben müsste und das alles so regeln sollte. Und zahlreich sind die Schmerzen derer, die anderen Göttern nachfolgen, die also sich auf weltliche Dinge stützen. Damals waren es halt die Götzen der umliegenden Nationen. Heute sind es andere Götzen, die Menschen gefangen nehmen. Ob das Geld ist, Ehre, Karriere, Sexualität oder was auch immer ich da nennen möchte, die Götzen unserer Tage, die uns gefangen halten, oder nicht uns, hoffe ich, sondern die Menschen gefangen halten, die ohne Gott leben. Sie haben eine kurze Zeit der Befriedigung oder der Freude, aber es ist nichts, was durchträgt und dauerhaft Bestand hätte. Und zahlreich sind die Schmerzen derjenigen, die einem anderen Gott nachlaufen. Und der David will nicht einmal diese Namen der anderen Götter in den Mund nehmen. Ich will nicht mal die Namen der fremden Götter auf meine Lippen nehmen. Ich will darüber gar nicht reden. Das ist mir widerlich. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich erkenne aber, dass die Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, zahlreiche Schmerzen haben. Und warum kehren sie nicht um? Man möchte ja heute auch die Menschen am liebsten am Schopf packen und sagen, denk doch mal über deine Situation nach. Es gibt einen Weg, eine Lösung für deine Probleme. Es gibt einen Ausweg. Warum willst du das nicht haben? Aber wenn man dann von Jesus Christus anfängt, dann blocken die Menschen auch ab und sagen, lass mich bitte mit deinem Glauben oder deinen geistlichen Dingen da in Ruhe. Das ist auch keine Hilfe. So, und wir können dann eigentlich nur zeugnishaft sagen, oh doch, ich habe das selber in meinem Leben erfahren dürfen, wie Gott durchträgt und wie er hilft. Aber wir können die Herzen der Menschen nicht verändern. Wir dürfen sie Gott anbefehlen, wir dürfen den Menschen das Evangelium sagen, wir dürfen dafür sie beten. Aber die Entscheidung müssen sie selbstverständlich selber treffen für Gott. Dann geht es weiter im Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. David ist zufrieden und er ist dankbar für das, was Gott ihm geschenkt hat. Ist das auch eine Situation, in der du dich befindest, dankbar zu sein, zufrieden zu sein in dem, was Gott dir schenkt? Oder kommen in unserem Herzen manchmal doch so Gedanken auf, warum muss das jetzt alles passieren? Warum geht mir es so schlecht? Oder warum will Gott jetzt gerade das von mir? Das fällt mir gerade unendlich schwer. Haben wir sicherlich auch in unserem Leben solche Situationen, wo wir vielleicht auch ein wenig hadern. Aber wir dürfen uns immer wieder zurückbesinnen auf das, was uns Gott eigentlich geschenkt hat und was er uns auch verheißen hat als Erbe für unsere Zukunft. Ich möchte mit euch da mal aus dem 1. Petrusbrief im Kapitel 1, im Vers 4 lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Ich lese dann den Vers 3 noch dabei. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Uns ist ein Erbteil im Himmel aufbewahrt, was nicht vergeht. Ein unverwelkliches, unverwesliches Erbteil, was Ewigkeitsbestand hat. Und wir dürfen diese wunderbare Schau haben, wenn es hier auf der Erde zu Ende geht, ist nicht Feierabend, sondern wir dürfen in Ewigkeit leben, bei Gott. Und da wird kein Schmerz mehr sein. Die Tränen werden uns abgewischt. Es wird eine herzliche Gemeinschaft sein. Wir dürfen Gott schauen. Wir dürfen in Ewigkeit bei ihm sein. Und es geht weiter, selbst wenn es hier zu Ende geht. Und das verheißt uns der Herr Jesus, und er ist selber auferstanden, er hat den Tod besiegt, und deswegen glauben wir, auch wir werden in Ewigkeit mit ihm leben. Und dieses Erbteil und die Dinge, die wir geschenkt bekommen haben von Gott, daran dürfen wir uns auch erfreuen und dürfen ja über diese Gaben, die wir geschenkt kriegen und geschenkt bekommen haben, dürfen wir uns freuen, dürfen zufrieden sein und dankbar. Der David hat das in seinem Leben erlebt und hat das auch hier zum Ausdruck gebracht. Ich bin dankbar für das, was Gott mir zugeteilt hat. Vers 7. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Wenn er sich so mit Gott beschäftigt, und so auch sagt, was er alles geschenkt bekommen hat in Gott und welche eine Freude er in ihm hat und dass er sein bestes Teil ist, dann kommt er hier zur Anbetung, zum Preisen Gottes. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Dann kommt er nicht anders oder kann nicht anders, als Gott die Ehre zu geben und ihm dankbar zu sein und ihn zu preisen. Und dann lesen wir selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Die Nieren sind hier, steht in der Anmerkung drin, ein Hinweis auf das Gewissen, den Sitz des Gewissens. Das war damals die Denkweise, in den Nieren sitzt das Gewissen. Und dann wollen wir mal uns folgende Situation vorstellen. Wer kennt es nicht, dass er nachts nicht schlafen kann, dass er wach liegt und die Gedanken drehen sich in dem Kopf hin und her. Man wird nicht fertig mit den Dingen, die einen beschäftigen. Man kommt nicht zur Ruhe, man kann nicht schlafen, weil man einfach Dinge wendet im Kopf, schwierige Lebenssituationen zu meistern hat. Vielleicht steht etwas vor einem, womit man nicht so einfach fertig wird und man kann nicht schlafen. Des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Auch David kannte es, dass er nachts mal wach lag und nicht weiterkam. Aber wie ist das, wie verhalten wir uns, wenn es so ist, dass wir nachts wach liegen und die Gedanken sich drehen? Warum wenden wir uns dann nicht an Gott? Warum fangen wir dann nicht an zu beten? Das ist eine gute Situation, eine gute Gelegenheit, um mit den Dingen dann auch fertig zu werden, indem wir uns an Gott wenden und anfangen zu beten. Und ich habe das selber auch schon erlebt. Dann fange ich an zu beten und bete eine Weile und dann werde ich ruhiger und schlafe auch ein. Und das ist eine sehr positive Erfahrung, eine schöne Erfahrung, wenn wir das auch so erleben, dass Gott Ruhe schenken kann. Wir wenden uns an ihn und er schenkt die Ruhe. Wenn ich das alles versuche, immer selber irgendwie zu regeln, da werde ich nicht fertig mit den Dingen. Aber ich darf die Dinge abgeben. Ich darf meine Not, meine Schwierigkeiten, alles, was mich bewegt, auch bei Gott abladen und ihn bitten, hilf du, regel du das. Ich habe vielleicht auch Dinge, die mir auf dem Gewissen liegen, wo ich vielleicht einen Fehler begangen habe, wo ich einem Bruder oder einer Schwester oder irgendeinem Menschen was angetan habe. Herr, ich befehle dir das an, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich dort getan habe und gib mir die Kraft, dem Bruder oder der Schwester dann auch wieder zu begegnen, um Entschuldigung zu bitten oder was auch immer, dass wir einfach die Dinge bei Gott abladen und bei ihm lassen und dann auch ruhig werden. Ich denke, das hat der David auch erlebt, dass auch in schwierigen Lebensphasen, auch in der Nacht, wenn er nicht schlafen konnte, Gott ihm eine Lösung geschenkt hat, Ruhe geschenkt hat, und er dann auch weitermachen konnte. Und ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Welch einen Zuspruch, den wir hier bekommen. Er ist sich dessen bewusst, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe den Herrn vor Augen, er begleitet mich, er führt mich, er umgibt mich und ich werde nicht wanken. Er ist zu meiner Rechten, er trägt mich durch und er ist derjenige, der mir wirklich Zuversicht, Ruhe und Zufriedenheit schenken kann. Das ist auch in dieser Phase der Corona-Krise doch ein großer Zuspruch für uns, wenn wir wissen, Gott steht uns bei und er hilft uns durch. Es ist nicht immer alles einfach, aber dennoch dürfen wir auf seine Führung und seine Leitung vertrauen. Es fällt uns nicht immer leicht, das Steuerruder aus der Hand zu geben und es Gott anzubefehlen, aber Gott wird uns durchtragen und wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Und dann lesen wir in den letzten drei Versen: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. In diesen letzten drei Versen kommt er quasi zum Höhepunkt des Psalmes, wo er noch einmal so ein Bild uns vor unser inneres Auge malt, welch eine Freude er im Herzen hat über Gott. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Und auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Und wenn wir den Vers 10 noch dazu sehen, denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Vielleicht befand sich der David auch, als er das verfasst hat, hier in einer Situation, wo es ihm ans Leben ging, wo er in einer kritischen Situation seines Lebens war, wo es vielleicht sogar um Leben und Tod ging. Das können wir nur zwischen den Zeilen so ein bisschen rauslesen. Wir wissen halt nicht, in welchen Umständen dieser Psalm verfasst wurde, aber eventuell ging es sogar ihm ans Leben und er war sich aber bewusst, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, also mein Leben liegt in deiner Hand, Gott, und ich bin da ruhig, und denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mich durchtragen durch diese schwierige Lage, und wirst mich auch erretten und wirst mich durchretten durch diese schwierige Situation. Und du wirst mir kundtun Wege des Lebens. Können wir hier vielleicht schon ein Stück weit auch ein Empfinden oder eine Schau sehen, die David hatte, dass es auch, selbst wenn es hier zu Ende geht mit dem Leben, dass es danach weitergeht? Ich denke schon, dass wir bei David das auch erkennen können, dass er sich Gedanken gemacht hat über das Leben nach dem Tod. Und selbst wenn es hier zu Ende geht, dass es dann in der Ewigkeit mit Gott weitergeht für die Heiligen, für die, die Gott nachfolgten. Wir haben ja die Situation, dass im Alten Testament die Auferstehung nur sehr verborgen, immer mal vage uns mitgeteilt wird. Und erst im Neuen Testament sehen wir ja dann ganz klar und deutlich, dass wir bei Gott sein werden, die wir an Jesus Christus glauben und er uns errettet hat. Aber auch im Alten Testament gibt es immer wieder kleine Hinweise darauf, dass auch die Gläubigen damals schon ein Empfinden von der Auferstehung hatten, dass es da irgendwie weitergeht nach dem Leben hier auf der Erde. Denn meine Seele wirst du im Totenreich nicht lassen, da werde ich nicht bleiben und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Natürlich denkt er da vordringlich an das physische Leben, aber vielleicht hat er auch schon so ein bisschen eine Empfindung gehabt von dem, dass es weitergeht, auch nach dem Leben hier auf der Erde. Du wirst mir kundtun Wege des Lebens. Das ist eine Aussage, die er hier trifft. Du, Gott, wirst mir kundtun Wege des Lebens. Wir sind heute als Gläubige, als Christen mit dem Neuen Testament in der privilegierten Stellung, Gott hat uns den Weg des Lebens kundgetan. Wir wissen ganz genau, wie der Weg des Lebens zu finden ist. Denn Jesus Christus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben das Handwerkzeug, um den Menschen in der Welt zu erklären, wie der Weg des Lebens aussieht, wie man das wahre Leben finden kann. Das ist für uns heute glücklicherweise nicht mehr verborgen oder ein Geheimnis, sondern wir haben die Antworten auf die Frage, wo kommen wir her, was mache ich hier und wo gehen wir hin? Wir haben Antworten hier im Wort Gottes. David hatte diese Klarheit und diese Aussagen, wie wir sie heute im Neuen Testament haben, so noch nicht. Aber er hatte schon einen Glauben und ein Vertrauen auf Gott, dass er auch ihn weiter durchtragen wird und auch es nach dem Leben, nach dem Tod, also nach dem Leben hier auf der Erde, auch dann weitergeht. Und deswegen sind auch Fülle von Freuden vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Er erfreut sich einfach an diesem Wissen, an diesem ja wunderbaren, an dieser Zukunft, die er auch hat, wenn er sich mit Gott beschäftigt, dass er so reich beschenkt ist, und das erfreut sein Herz und das schenkt ihm Zuversicht und Ruhe. Und jetzt noch zu den Versen 8 bis 11. Diese Verse werden uns im Neuen Testament nochmal wiederholt. Und zwar in der Apostelgeschichte 2. Und das ist bei der Predigt des Petrus zu Pfingsten. Da werden diese vier Verse uns noch einmal zitiert und werden auf Jesus Christus angewendet. Und somit ist dieser Psalm 16 auch ein sogenannter messianischer Psalm. Denn wir finden hier schon Aussagen, die auf Jesus Christus angewendet werden. Und es ist schön, wenn das Wort Gottes sich selber auslegt, wenn man da gar nicht groß irgendwelche Gedankengebäude aufbauen muss, sondern ganz eindeutig und offensichtlich die Dinge uns genannt werden. Apostelgeschichte 2 wollen wir mal aufschlagen, ab Vers 25. Und da wird uns dieser Psalm 16 noch einmal vor Augen geführt, die Verse 8 bis 11. Apostelgeschichte 2, Vers 25. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Hier wird uns das im Rahmen der Pfingstpredigt von Petrus noch einmal wiederholt und auf den Herrn Jesus angewandt. Und ganz klar und deutlich wissen wir ja heute auch als neutestamentliche Gläubige, Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben, er ist nicht in die Verwesung gegangen, sondern er ist auferstanden und auferweckt. Und er lebt, er hat den Tod besiegt. Und deswegen kann er auch Wege des Lebens uns weiter verkünden. Und nicht nur der Petrus nennt diese Stelle, zitiert diese Stelle, sondern im Kapitel 13 der Apostelgeschichte zitiert auch der Apostel Paulus aus diesem Psalm. Apostelgeschichte 13, Verse 35 bis 37. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Und da geht es um unseren Herrn Jesus Christus. Und hier die direkte Anwendung, hier geht es um Jesus Christus, seine Auferstehung aus den Toten. Und das ist für die damals Gläubigen, für die, die dann das Evangelium gehört haben von Petrus und auch von Paulus, war es eine große Zuversicht. Wir verkündigen denjenigen, der das Leben ist, der Leben in sich hat, der den Tod besiegt hat, Jesus Christus. Und das ist der Weg des Lebens, den wir heute auch verkündigen, auch 2000 Jahre, nachdem diese Dinge in Jerusalem und Umgebung geschehen sind. Und das ist einfach diese Zuversicht, die wir brauchen, auch als Gläubige, uns das immer wieder vor Augen zu stellen. Und ich hoffe, dass das auch für euch mit in diese Woche hineingeht, dass wir einfach immer wieder mal am Psalm 16 denken, an diese schöne Aussage: Es gibt kein Glück für mich außer dir. Ich freue mich so an dir, Gott, weil du mir alles geschenkt hast. Und was Größeres gibt es eigentlich nicht. Und das ist ein Trost, eine Zuversicht, eine Freude für uns als Gläubige, auch 3000 Jahre, nachdem David das hier verfasst hat. Der Herr segne euch und er führe euch und behüte euch, schenke euch auch Bewahrung vor Erkrankung hier, dass nichts passiert, dass Gott seine Hand hier über euch hält. Und das erhoffen wir und erbitten wir auch für uns in Baumberg, dass Gott seine Hand über uns hält und nichts passiert, auch wenn wir uns weiterhin versammeln können, dass da nichts passiert. Der Herr segne euch.